Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Mentalitätsspieler, glaube ich, nennt man die. Und selbst die Bayern mit all ihrer individuellen Qualität brauchen so einen.
Life.
Servus, ich bin's, der Sergio. Ich bin jetzt in Minga Daum. Ich freue mich auf die Zeit mit Aro. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Mir Samir. Pakmas, Fiat, euch.
Ja, mir Samir, Servus, Pakmas. Bei Sadio Mané sitzen die ersten deutschen Worte schon. Sympathischer Auftritt des neuen Bayern-Stars, auf den sich die gesamte Bundesliga freut. Und damit herzlich willkommen bei Reif ist live an diesem Montag. Ja, Sie kriegen es mit, liebe Fußballfans. Flugchaos überall in Europa, Annullierungen, Verspätungen. Das hat diesmal auch dazu geführt, dass Marcel Reif es nicht hier ins Studio nach Berlin geschafft hat, sondern dass wir ihn heute zugeschaltet begrüßen. Guten Morgen, Herr Reif.
Guten Morgen.
Was sagen Sie zu den ersten bayerischen Gehversuchen von Sadio Mané?
Ach, gut, dass Sie ihn gekauft haben zum Fußballspiel. Nein, aber das ist auch nicht gestellt. Der strahlt eine Fröhlichkeit aus und übrigens auch in seinem Spiel. Also nicht, weil er jetzt bei den Bayern ist, sondern die ganze Zeit auch schon bei Liverpool war ja zu beobachten. Das ist, ich glaube, auch ein Gewinn für die berühmte Kabine.
Er bekommt jetzt die Nummer 17, ist an diesem Wochenende bekannt geworden. Bei der 17 musste ich ehrlich gesagt kurz überlegen, dann nochmal nachgeschaut. Christian Ziege hat sie bei der Nationalmannschaft sehr lang getragen. Und dann bin ich über was gestolpert, Herr Reif, das ist schon fast mystisch. Erling Haaland hat mit der 17 angefangen bei Borussia Dortmund, bevor er dann irgendwann die 9 übernommen hat. Was sind Ihre 17-Gedanken zu Sadio Mané?
Puh, Sie haben Zeit, sich aber wirklich in die Materie zu vertiefen. Nein, er wird mit der 17 aufhören bei Bayern. So schließen sich große Kreise. Das ist spontan, was mir einfällt.
Gut, Rückennummern machen wir nächstes Mal wieder. Jetzt gucken wir, wie es beim FC Bayern weitergeht in Sachen Transfers. Und wir schauen nach vorne, liebe Reif ist Live-Fans. Denn dass Mané jetzt da ist, das ist bekannt. Aber die spannende Frage ist ja, war es das schon oder geben die Bayern weiter Gas und stellen noch den ein oder anderen größeren Scheck aus. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende, und Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand, haben da bei der Pressekonferenz rund um Sadio Mané schon so angedeutet, dass noch ein bisschen was gehen könnte. Wir hören es uns mal an.
Das Transferfenster hat noch eine sehr, sehr lange Zeit geöffnet. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir gesagt haben, wir beobachten weiterhin alles, was auch passiert. Und ich sage auch ganz ehrlich, es gab, wir sind alle, das haben wir ja auch analysiert, wir sind nicht zufrieden gewesen. Dafür sind unsere Ansprüche einfach zu hoch, auch was die Rückrunde anbelangt. Und deswegen wiederhole ich mich auch hier sehr, sehr gerne. Wir wissen schon ganz genau, wo wir auch Konkurrenz brauchen, wo wir die Reizpunkte setzen wollen, um einfach, und darum geht es hier permanent, alles reinzuhauen, alles rauszuholen, um eben super erfolgreich sein zu können.
Wir sind gerade im Juni, es ist noch lange Zeit, auch glaube ich für euch sehr interessante Zeit, aber selbstverständlich werden wir unsere Augen weiter offen halten und schauen, was am Transfermarkt möglich ist und was uns unsere finanziellen Möglichkeiten erlauben. Ideen hätten wir.
Also schelmisches Grinsen zum Abschluss von Hasan Salihamidzic. Ideen hätten wir. Bezieht sich das vor allen Dingen auf den Leipziger Leimer oder glauben Sie, da kommt noch so eine Überraschung?
Ach, so viel Überraschendes kann es ja nicht geben. Es sei denn, nach Ronaldo kommt noch eine Ente geflattert. Also nein, ganz, ganz sachlich. Natürlich ist Leimer ein Spielertyp, nach dem sie gucken. Weil alle eigentlich nach solchen Spielertypen gucken. Genau im Verbindungsteil zwischen Offensive und Defensive, der Mentalitätsspieler, glaube ich, nennt man die. Und selbst die Bayern mit all ihrer individuellen Qualität brauchen so ein. Und Kimmich allein, der dann auf dem ganzen Platz Mentalität austoben sollte, ist ein bisschen viel verlangt. Insofern ja, ich glaube, Leimer ist ein ganz, ganz klares Transferziel der Bayern und mit gutem Grund. Sie wollen auch ein bisschen Goretzka und Kimmich auch ein bisschen Dampf machen. Und ich glaube, dass Nagelsmann kennt ihn und Nagelsmann hat eine klare Vorstellung. Und sie werden alles dafür tun. Und da jetzt Schlager aus Wolfsburg zu die Leipziger dementieren das die ganze Zeit. Nein, den holen wir nicht, weil Leimer geht. Also ja, gut, okay. Nein, aber ja, eher ja. Ich glaube, Leimer wird Bayern-Spieler.
Herr Ralf, weil Sie gerade sagen, die Bayern wollen auch Kimmich und Goretzka ein bisschen Dampf machen. Auch das fand ich interessant bei dem Auftritt auf dieser Pressekonferenz, als Oliver Kahn sagte, wir wissen, wo wir die Reizpunkte setzen müssen. Wir haben das ja häufig so wahrgenommen, Kimmich, Goretzka, wunderbar. Was gibt's Besseres da im Zentrum? Jetzt ist da von Reizpunkten die Rede. Sie sagen auch, man muss den beiden ein bisschen Dampf machen. Sehen die Bayern schon auch so die Gefahr, dass eben nach diesen 10 Meisterschaften, diese Routine, die da droht, auf hohem Niveau einzusteigen, dass man da auch wirklich bei Positionen jetzt Reizpunkte setzt, wie Oliver Kahn sagt, die eigentlich als unangefochten gelten?
Naja, das heißt ja nicht, dass man ihre Position anfechtet und dass man sagt, so, jetzt müsst ihr um euren Job bangen. Aber erstens ist es menschlich, wenn die Dinge sich so entwickeln in der Liga, ach so, jetzt werden wir wieder Meister. Und das spricht nicht gegen den Charakter von Spielern. Das ist menschlich. Und bei den Bayern ist das an der Tagesordnung. Vieles geht praktisch von alleine. Also die Meisterschaft, sorry, da kann Herr Watzke noch so viel erzählen, geht nur über die Bayern. Und wenn sie nicht alles falsch machen mit dem Kader, dann haben sie wieder sehr, sehr gute Chancen. Dann wird Ihnen erzählen wir Ihnen alle auch immer, du, pass auf, also die Liga, die Saison fängt euch für euch so im April an. So langsam, da wird die Champions League, da sind die Gruppenphasen, so langsam, oh, das haben wir alles hinter uns, das war sowieso alles mit linker Hand. So, und dann sollst du plötzlich umschalten. Ich finde, da braucht es ja auch ein Kimmich zuweilen, auch ein Goretzka. Wir haben es gesehen gegen Villarreal, da hat diese Mannschaft, sie ist ja nicht rausgeflogen im Viertelfinale, weil sie es nicht konnte, also von ihren Möglichkeiten her, weil der Gegner überlegen war. Nein, der Gegner war in Mentalität und in Einstellung war der in diesen zwei Spielen klar besser. Also hat es da ein bisschen was gefehlt und ein Reizpunkt heißt, du, wir haben die Auswahl und wenn einer mal ein bisschen schwägelt und ihm die Luft ausgeht, na, dann haben wir Alternativen. Das musst du auch haben als Bayern. An jeder Position, außer Lewandowski über Jahrzehnte. Der
Mal sehen, vielleicht kommen wir heute ohne Lewandowski aus, werden wir sehen. Auch spannend fand ich bei Kahn, dass er sagte, jetzt plötzlich doch sehr offensiv, wir waren nicht zufrieden mit der vergangenen Saison, speziell mit der Rückrunde. Das war ja im Mai eher so eine Stimmung, dass sich die Bayern sehr gewehrt haben gegen Kritik an dieser Saison. Man würde die Meisterschaft nicht mehr genug würdigen und immer diese Ansprüche oder ähnliches. War das damals doch eher so eine Reflexhaltung? Und jetzt mit ein bisschen mehr Analyse ist man auch in der Führungsetage klar zu der Erkenntnis gekommen, dass eben eine Saison, in der man bei Borussia Mönchengladbach 0-5 im Pokal rausfliegt und an Villarreal scheitert im Viertelfinale der Champions League, wir können es nicht oft genug sagen, Tabellen-Siebter der spanischen Liga, dass man dann eben nicht zufrieden sein kann mit einer Saison, so schön die Meisterschale natürlich nach wie vor ist.
Ich denke, wir beide haben es doch schon länger mit den Bayern zu tun. Und die Bayern, haben sich gewehrt gegen die Kritik. Die Bayern haben sich ihr Leben lang, seit es diesen Club gibt, denke ich, gegen Kritik gewehrt von außen. Das machen sie dann lieber intern und nach außen erzählen sie gern zuweilen, dass im Himmel Jahrmarkt ist. Oliver Kahn war doch der sagte, insgesamt war das doch auch Villarreal. Das wissen sie besser. Und jetzt haben sie gemerkt, du, pass auf, das kann man nicht machen. Wir können nicht Quatsch erzählen. Das ist auch heutzutage, ich wüsste auch nicht warum. Das gibt so eine Saison und wenn du daraus die richtigen Lehren ziehst, ist ja okay. Aber diese zwei Spiele gegen Villarreal, wir haben sie alle gesehen, das wird mir niemand hübsch reden können. Und das ist nicht gut, wenn dann irgendein oder Clubverantwortliche dir erzählen wollen, du, das sehen wir aber völlig anders. Ne? Das schau ich mal an. Also, das, was sie jetzt sagen, ist genau das. Dieser Kader hatte sich ein bisschen verfestigt und das wird auch weitergehen. Der Umbruch wird kommen müssen. Ich meine, wir feiern immer, weil das was ja Romantisches hat. und auch Sympathisches. Also Verlängerung mit Neuer, Verlängerung mit Müller und mit Lewandowski bitte verlängern die nächsten 5-6 Jahre auch noch, wenn es geht. Und dann bleibt alles, wie es ist. Es bleibt aber nicht alles, wie es ist, sondern wie wir auch wissen als erwachsene Menschen, das Leben geht weiter und irgendwann werden sie sich auch Gedanken machen müssen über Positionen, die scheinbar und über Figuren im Club, die scheinbar auf ewig waren. Schau dir Real Madrid, Marcelo, eine Ikone, aber irgendwann gehen Reisen zu Ende und dann musst du dran bauen. Und die Bayern, jetzt haben sie sich mit Mané eingeholt und wenn Leimer wird, auch wieder ein Gestandener. Und sie werden jetzt auch mal gucken müssen, wie andere Clubs auf der Welt auch, in der Preisklasse, was können wir denn an Jungen nachschieben und die sich dann entwickeln sollen und können. Aber Mané ist erstmal eine große Nummer. Und Gravenberg zum Beispiel ist so einer. Masraoui. Der Transfersommer kann sich sehen lassen, der Bayer. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Wir nutzen die Gelegenheit, nicht nur über diesen Transfersommer zu sprechen, Herr Reif, sondern haben mal eine Übersicht vorbereitet, ja, über die teuersten Transfer des FC Bayern, auch um da noch mal so ein Einordnungsgefühl in Sachen Mané zu bekommen, denn der, das sieht man hier spontan, steht nicht durch Zufall ganz unten, der ist mit 32 Millionen fester Ablöse, es wird sicherlich noch die ein oder andere Bonusmillionen dazukommen, aber erstmal sieht man, der ist günstiger als ein Renato Sanchez, vermutlich einer leider aus Bayern-Sicht der größten Flops, die sie sich je geleistet haben, auch Pavard war teurer, Mats Hummels, Götze. Dann kommen wir langsam so in die Kategorie ganz oben. Hernandez mit den 80 Millionen, nach wie vor der teuerste Mann, den Bayern, den die Bundesliga je erworben hat. Sané mit rund 60 Millionen, Upamecano 42,5, Tolisso 41,5. Auch nicht, ehrlich gesagt, so das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Mit Martinez und den 40 Millionen steht da einer drin, der sicherlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis dieser 11 Einkäufe, Mané können wir nicht beurteilen, also der ersten 10 hat 40 Millionen gekostet und mit ihm wurde Bayern dann ja nur noch Meister, zweimal Triple, unglaublich. Herr Reif, wenn Sie diese Spieler nochmal Revue passieren lassen, es zeigt einem schon, nur weil einer viel kostet, muss er einen nicht unbedingt glücklich machen.
Ja, und dann gibt es unterschiedliche Gründe. Sie haben gerade Renato Sanchez als den größten Flop. Der hat sich gerade bei Lille so entwickelt, dass auch die feineren Adressen in Italien, so wie ich höre, AC Mailand, mit sehr viel Geld großes Interesse an ihm wieder entwickelt haben. Da haben die Bayern auch manches nicht richtig gemacht. Also nicht nur einen kaufen und ist ein Flop. Da gab es andere jetzt. Wobei, über Menschen rede ich nicht gerne als Flop, aber als Spieler, als Flop entwickelt. Auch andere sind einfach da nicht durchgekommen. Mario Götze war ein prima Fußballspieler. Irgendwie wollte Guardiola den nicht. Also, ja, die Liste ist, da sind ein paar Millionen auch weggegangen, aber ich erschrecke nicht übermäßig. Also, das finde ich anderswo bei anderen großen Clubs auch. Die Frage ist immer, kann man sich das leisten? Und das ist ja das, was die Freiburgs und Mainz und so, wenn die Schere auseinandergeht, denen da oben vorwerfen. Ihr könnt euch einen Flop leisten für 40 Millionen. Bei uns, wenn einer für 4 Millionen nicht passt, dann kommen wir sofort an eine schwere Grenze. Also, die Bayern haben was sie jetzt gemacht haben in diesem Sommer, haben sie wirklich ein paar Dinge geklärt. Tolisso, das ist doch, wenn du den in der Nationalmannschaft zuweilen siehst, denkst du da mal, der schickt seinen Bruder dauernd nach München. Das kannst du doch nicht machen. So, funktioniert nicht, verletzungsanfällig. Auch das musst du mit berücksichtigen. Deswegen, es geht so um den Einzelnen. Insgesamt, schauen Sie, da war ein Vidal auch dabei. So, den sucht den jetzt, holt man Neymar. Das sind die Typen, die man auch braucht. Da waren schon auch gelungene Dinge bei dem vielen Geld. Hernandez weiß ich immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht sagen, was für ein Spieler das ist. Ob der das hinkriegt, mit den Erwartungen. Pavard. Guck dir den in der französischen Nationalmannschaft wohlgemerkt. Ich glaube, die spielen gar nicht so schlecht auf Turnieren. So, was der da veranstaltet. Und bei den Bayern hast du das Gefühl, da ist immer noch Potenzial. So. Auch deshalb, denke ich, haben sie Nagelsmann geholt, dass er aus diesen Spielern dann das Beste rausholt. Ob das in der Saison schon der Fall war, wage ich zu bezweifeln. Da geht noch mehr.
Herr Reif, ein Name fehlt auf dieser Liste und der wird leider auch weiter fehlen. Cristiano Ronaldo. Endlich haben wir das Gerücht letzte Woche mal wieder aus Spanien rübergespielt bekommen. Er würde so gerne zum FC Bayern gehen. Wir wissen beide, es wird nicht passieren. Aber Herr Reif, wenn wir es einmal durchträumen, aus welchem Grund könnte es für den FC Bayern Sinn machen, über eine Ronaldo-Verpflichtung nachzudenken?
Wenn sie den Verstand verlieren, dann würde es Sinn machen. Nein, aber jetzt pass auf, andersrum. Ist es nicht traurig, sag mal, macht sie das nicht traurig? Das, oder so ein bisschen, so ein Anflug von einem Spieler wie Cristiano Ronaldo, mit dem, was er immer noch kann und was er geleistet hat, dass der jetzt auf so einer Tournee ist. Also er ist ja das, was Messi gemacht hat, von Barcelona nach Paris zu gehen, noch eine super Entscheidung. Aber jetzt hast du das Gefühl, in Manchester ist er Problem und Lösung zuweilen gewesen, bei United, weil er der Einzige war, der wegen der Tore geschossen hat. So, wo war der jetzt zuletzt alles? Chelsea ist Tuchel, wenn Tuchel Ronaldo holt, dann dreht sich hier in München die Isar um und läuft so den Berg wieder hoch. Also das ist ja Wahnsinn, dass der nicht irgendwo seine Heimat findet oder sagt, Kinder, mir reicht's mit eurem Getue hier. Ich gehe nach Amerika, spiele noch ein bisschen bei Beckham, bei Inter Miami oder wie das Ding heißt. Und damit hat es sich. Aber so dieses, wie im Ramschkastel, hat dich einer Lust auf Ronaldo? Du weißt doch, was das bedeuten würde bei den Bayern. Der kommt doch mit allen Verdiensten ein Typ und mit allem Recht und sagt, so, was machen wir jetzt? Die sagen, ja, weiß ich auch nicht, so richtig Fußball spielen, ich weiß nicht, ob das noch reicht auf dem Niveau bei uns, da haben wir andere Ideen. Erzählen Sie mal, Nagelsmann, Ronaldo kommt, na, herzlichen Glückwunsch. Also, mir tut das irgendwie leid für den.
Schauen wir, wie sein Berater Mendes, der da gerade auf Tournee ist und offenbar tatsächlich versucht, ihn irgendwo unterzubekommen, das weitermacht. Oder ob er am Ende doch noch ein Jahr bei Manchester United Old Trafford spielen wird. Schauen wir uns an und reden jetzt über einen Spieler, den wir leider vorerst nicht mehr auf dem Platz sehen werden. Martin Hinteregger hat mit 29 überraschend erklärt, dass er seine Karriere beenden will. Gerade noch mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen, großartige Saison gespielt und er gibt da schon sehr, sehr offen Einblicke, was ihn zuletzt beschäftigt hat und auch welche Freude er nicht mehr empfinden konnte beim Fußballspielen. Und das hören wir uns einmal an.
Die Gründe sind gereift im Herbst, als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe. Bin ich morgens aufgestanden, haben wir gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast. Und da sind die ersten Gedanken angefangen und dann ist er wieder stark bergauf gegangen mit der Leistung, vor allem im Frühjahr. Und dann haben sich die Siege aber nicht mehr so richtig angefühlt, wie sich's anfühlen müssen. Dafür, wenn eine Niederlage war doppelt und dreimal so schlimm. Und das hat dann nicht mehr gestimmt. Also die Waage war nicht mehr okay. Ich habe mich über einen Erfolg nicht mehr so extrem freuen können. Und das hat mir selber leid getan. Natürlich habe ich immer gefragt, warum ist das jetzt so? Was ist mit mir passiert? Und eigentlich in Barcelona, wo wir eigentlich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben, da war es so, dass ich habe mich zwar mega gefreut, es war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht, boah, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir hoffentlich noch jetzt erst recht den Sieg holen in der Europa League. Und dann ist wirklich für mich Zeit, ein neues Leben zu beginnen, einen anderen Abschnitt. Und in dem Moment war eigentlich mein Entschluss und meine Hoffnung, nach einem Europa-League-Sieg aufzuhören.
Ja, wenn man Martin Hinteregger zuhört, Herr Reif, dann scheint das fast alternativlos gewesen zu sein, aufzuhören, zu sagen, dass er Siege nicht mehr genießen konnte, dass es nach Niederlagen dreifach schwer war und dass ja er schöne Tage eigentlich so richtig nur wahrgenommen hat, wenn dieser Druck nicht war. Insofern eine konsequente Entscheidung.
Ja, und die es zu respektieren gilt. Ganz einfach, weil ich das ernst nehme, was er da sagt. Und ich ihm das auch genauso abkaufe. Und wenn irgendjemand wieder um die Ecke kommt, weil er der Reflex sehr schnell da ist, ja, dafür verdienst du aber doch auch Millionen. Dann was Quatsch oder daher, geh raus, kick, spiel Fußball, ich muss jeden Morgen zur Arbeit. Nein, das alles, ja, gut, geschenkt. Ist mir alles zu kurz gesprungen. Das musst du einem Jungen so abkaufen. Es gibt andere, die gehen strahlend fröhlich durchs Leben. Wir hatten vorhin Sadio Mané, aber ich vergleiche jetzt nicht Charaktere, aber nur nach außen. Und die Art, dem macht das Fußballspielen offenbar riesig Spaß. Bei dem hast du nicht das Gefühl Druck. So, hier sehen wir gerade hinter Ecke Mesut Özil. Auch da Dinge, die sich dann im Profifußball entwickelt haben, wo du denkst, sag mal, hat er das noch ernst genug genommen? Bei Hinteregger, er hat viele Dinge auch falsch gemacht. Und auch das darf ein junger Mensch. Und damit, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Und er hat das allerdings nie hintenrum gemacht, sondern jede Mannschaft war froh, ihn zu haben auf dem Platz. Nur wenn er selber das so spürt und die, die überhaupt keine Freude mehr hat. Also noch ist Fußball auch Freunde, hoffe ich doch wenigstens. Also das lasse ich mir auch nicht ausreden. Das Spiel der kleinen Jungs, das von großen Jungs dann gespielt wird. Und wenn da gar nichts mehr ist, was dir Freude bereitet, sondern du nur noch die negativen Seiten siehst, dann ist das völlig konsequent nachzuvollziehen. Und ich finde, zuletzt gab es ja seinen Cup, den er da gespielt hat, so ein Kasperl-Turnier finanziert von weiß ich, von irgendwelchen rechtslastigen Politikern einem Politiker in Österreich. Also jetzt Hinteregger dann auch doch zu einem Rechtsradikalen zu machen, Leute, da ist viel Unbedarftes auch dabei. Auch das darf einer mit 29 und die Jahre davor sein, finde ich. Muss halt allerdings mit den Konsequenzen leben. Vielleicht ist auch der Fokus auf so einem Jungen wie Hinteregger zu viel. Und er selber, also nicht der Fokus, wird immer so sein. Wenn du öffentlich Fußball spielst, gucken Leute zu. Das ist halt so. Nur, dass einer selber sagt, du, pass auf, ich würde gern wieder mal auf meinem Dorf spielen. Ich höre jetzt, er geht runter in die 5. österreichische Liga. Ja, vielleicht ist es genau das. Und vielleicht hat er dort den Spaß am Fußball. Und dann muss er gucken, wie er sein Leben in den Griff kriegt und der wird ja noch ein paar Jahre leben. Und dann muss man sich gucken, wie er das beruflich macht. Also ich drücke ihm alle Daumen. Und auf alle Fälle, finde ich, verdient es Respekt, wenn jemand das so offen erzählt. Und vielleicht gibt es uns allen auch manchmal so ein bisschen noch mal Möglichkeit, hey, hinter diese ganze Glamour noch mal zu gucken. Vielleicht, und dieses viele Geld, 300 Millionen, 600 Millionen. Es ist dann immer noch irgendein Kasperl mit 25, 26, 27, der das alles öffentlich macht. Und wir gucken und reden drüber. Jeder redet über alles, was du tust. So, bevor ich rumheule, wie gesagt, ja, das weißt du, wenn du diesen Job nimmst. Und es ist ein wunderbarer Job, nehme ich an. Aber er hat auch andere Seiten. Und der eine reagiert so, der andere geht damit so um, Hinteregger so. Respekt und alles Gute.
Sie haben angesprochen, dass es Aufregung gab um den sogenannten Hinti Cup, den er in Kärnten veranstaltet und eben auch seine Nähe zu dem ehemaligen FPÖ-Politiker Heinrich Sickel, der weit rechts zu finden ist. Und auch damit hat sich jetzt Hinteregger rückblickend nochmal sehr selbstkritisch auseinandergesetzt. Und auch das hören wir uns an.
Ja, grundsätzlich habe ich das so richtig gemerkt, dass ich wieder nach Frankfurt gekommen bin. Dass das halt in Frankfurt und vor allem in Deutschland schon ein großes Thema geworden ist. Das war mir in der Zeit in Österreich nicht so bewusst. In der Hinsicht muss ich mal wirklich sehr entschuldigen, weil ich in der Hinsicht hätte ich wirklich mediale Beratung gebraucht und Hilfe. Und ich habe das total unterschätzt. In der Hinsicht muss ich mich wirklich in aller Form entschuldigen. Ich glaube, ich habe in Frankfurt, weiß ich, wie viele tausend Leute kennengelernt, im Restaurant, im Park, auf der Zeil, im Shoppingcenter. Also ich habe mit so vielen Leuten da geredet. Und ich glaube, jeder weiß genau, wie ich bin und wie ich tick. Und dass ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun habe. Und das möchte ich ja nochmal hier ausdrücklich sagen. Also ich habe auf Eintracht wirklich 3,5 Jahre gelebt, wie der Verein lebt. Und ich glaube, nur dann kann man so werden, wie ich geworden bin. Und das hat da jeder gespürt und ich habe Eintracht gelebt und so wie Eintracht auch gegen die ganzen Rechten ist, gegen alles, was Hetze, Diskriminierung ist, da habe ich mir natürlich extrem angeschlossen und ich habe immer so mitgelebt und ich werde bis zu meinem Tod genauso weiterleben. Und deswegen möchte ich mich für meine medialen Fehler, was ich ja gemacht habe, entschuldigen, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das war überhaupt nie meine Intention und jetzt nochmal ausdrücklich wirklich nach der Entschuldigung sagen, also ich habe die Eintracht gelebt mit allen ihren Werten und die wird er bis zu meinem Tod weiterleben.
Also auch das sehr klare Worte von Martin Hinteregger zu seinem Karriereende mit 29 distanziert sich hier nochmal ganz, ganz klar von rechtem ausländerfeindlichen Gedankengut. Wir wünschen ihm alles Gute für sein zukünftiges Leben und vielleicht gibt's ja doch ein Comeback mit etwas Abstand, werden wir sehen. Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des BVB und Aufsichtsratsvorsitzende der DFL, hat sich in der Bild am Sonntag ausführlich geäußert zu den aktuellen wichtigen Themen, Herr Reif. Und da ging es am Anfang erstmal so ein bisschen wieder um Bayern gegen Dortmund, denn Watzke hatte schon im Vorfeld mal die Hoffnung geäußert, dass die Bayern bald mal bröckeln werden, worauf Hoeneß dann geantwortet hatte, ja, das hoffen die schon seit 10 Jahren. Jetzt also nochmal die Klarstellung von Watzke. Hier sehen wir es aus der Bild am Sonntag. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Bayern schon im 11. Jahr bröckeln werden. Ich habe nur gesagt, dass es innerhalb der nächsten Jahre irgendwann passieren wird. Deshalb muss Uli Hoeneß ja nicht gleich nervös werden. Ja, Herr Reif, Watzke gegen Hoeneß, so ein bisschen Sticheln im Juni tut uns ja ganz gut und macht Laune auf die kommende Saison, oder?
Ja, damit haben wir den Meisterkampf, denke ich. Ja, haben wir schon oder noch? Na, warten wir mal.
Ihre Entscheidung. Noch ein bisschen.
Also erstens, die normative Kraft des Faktischen, die letzten 11 Jahre, ich glaube, Uli Hoeneß sagt, guck dir die Tabellen der letzten 11 Jahre an. Aber Watzke muss doch mal langsam sagen, irgendwann muss doch mal was passieren. Nur, das weiß er ja auch, das hat er auch in dem Interview, glaube ich, auch gesagt, wenn die Bayern natürlich weiter Manés kaufen, wird das mit dem Bröckeln, also das Bröckeln ist dann doch auf vergleichsweise hohem Niveau. Und jetzt müssen die Dortmunder zeigen, dass das, was sie in ihrem, und die Transfers sind bemerkenswert gut, dass sie da eine Mannschaft hinkriegen und dass sie die Bayern nicht nur jetzt so verbal, wenn noch kein einziger Ball rollt, sondern mehr so in den Druckerschwärze die Dinge dominiert, dass sie da auch in der Lage sind, dann ja zu knaspern. Die Bayern haben in der Saison genug angeboten. Die Dortmunder jedenfalls, habe ich gesehen, war es nicht, die das aufgehoben haben, was die Münchner haben liegen lassen. Insofern, ja, da ist viel Optimismus drin. Aber ich glaube auch, am Ende werden weder Watzke noch Uli Hoeneß, der schon mal gar nicht mehr, die Dinge entscheiden, sondern, na, wo ist wohl entscheidend? Ich fürchte, auf dem Platz.
Ich habe noch ein bisschen Druckerschwärze für Sie, Herr Reif, die wir wunderbar als Anlass für unsere nächste Diskussion hier nehmen können. Denn Dean Saunders, der Liverpool-Spieler früherer Zeiten, hat ziemlich gelästert über den Wechsel von Mané zu den Bayern und sagte, na ja, jetzt kann der da im dritten Gang seine Karriere zu Ende spielen und parallel die Zigarre auf dem Sessel genießen. Darauf hat Watzke folgendermaßen reagiert in Bild am Sonntag, also Reputation Bundesliga war das Thema. Dazu Watzke Richtung Saunders. Es gibt immer irgendwelche arroganten Idioten. Der deutsche Fußball genießt eine hohe Reputation. Die Engländer haben in der ablaufenden Saison keinen der 3 Europapokaltitel gewonnen. Wo sehen Sie die Bundesliga gerade, Herr Reif? Sind wir die Nummer 2 nach England oder kann man direkt sagen, hey, wir haben mit Frankfurt einen Europapokalsieger, Premier League hat keinen, obwohl Liverpool zwar im Finale gewesen ist, aber sonst war da nichts. Was macht dieser eine Sieg von Eintracht mit der Sicht auf die Bundesliga im Vergleich zu Spanien, Italien, Frankreich, England?
Na, er macht die Hoffnung, dass nicht der 7. der Spanier unseren Rekordmeister und Dauermeister aus der Champions League kegeln kann und danach bei uns nichts kommt nach den Bayern und Dortmund vielleicht und ein bisschen Leipzig manchmal und so, sondern dass da auch was nachrückt, was sich international sehen lassen kann. Denn ich meine, Sie sagen die Bundesliga. Also sagen wir doch mal ehrlich, reden wir über gut, wer ist abgestiegen? Bielefeld. Und Bayern, das ist ja auch alles Bundesliga. Nur die haben andere Sorgen, andere Probleme als die da oben. Insofern, das gibt's aber in anderen Ligen auch. In England vielleicht ein bisschen breiter. Also der Saunders, im Moment ist ein freies Land England, da darf der auch Schwachsinn erzählen. So, dass Mané kommt ja nicht. Wissen Sie, wenn Mané jetzt irgendwo hingegangen wäre zu einem Mittelklasse-Club, um da so ein bisschen noch rumzuzaubern. Wir hatten vorhin das Ronaldo-Thema. Ne? Da würde ich sagen, da hat er recht. Aber der geht zu den Bayern und die haben die innere Verpflichtung. Also Halbfinale Champions League, wenn es da drunter ist, dann ist hier aber richtig was fällig. Und die Meisterschaft müssen wir sowieso holen und dann den Pokal auch. Also das ist schon Unsinn, was er verzapft. Die Bundesliga, würde ich sagen, Engländer sind sicher, weil das meiste Geld da ist und Geld schießt halt auch Tore, ist schon die ausgeglichenste. Ich glaube, irgendein spanischer Verein, ich komme nicht drauf, hat die Champions League gewonnen. Aber auch da gibt's nur eine Spitze und danach kommt ja manchmal Villarreal, aber sonst hat es sich dann auch. In der Saison jedenfalls war es so. Über Frankreich brauchen wir gar nicht zu reden. Italien berappelt sich so langsam. Aber da kriegt Zlatan Ibrahimovic, den ich sehr schätze und mag, mit 40 noch einen weiteren Anschlussvertrag beim AC Mailand. Dort hat man so ein bisschen eine andere Definition von Fußball offenbar. Die Bundesliga muss sich nicht verstecken, sie ist aber auch nicht Nummer 1.
Watzke hat sich in Bild am Sonntag auch noch mal geäußert zur 50-plus-1-Regel, die ja letztendlich verhindert, dass Investoren freien Zugriff auf die Vereine haben und sich da auch noch mal ganz klar positioniert pro 50-plus-1. Also er sagt, der größte Unfug ist zu behaupten, dass man mit der 50-plus-1-Regel keinen Erfolg haben kann, Klammer auf, also ohne Investoren. Nicht nur Frankfurts Erfolg in der Europa League gibt mir recht, sondern auch die Champions League. Real Madrid, ein glasklarer 50-plus-1-Club, hat in den vergangenen 10 Jahren 5-mal gewonnen, diesen Wettbewerb. Faktisch hat er recht. Bei Real Madrid wird der Präsident von den Mitgliedern gewählt und ist dann eben derjenige, der sehr, sehr viel entscheidet. Ist Real Madrid trotzdem für Sie auch ein gefühlter 50-plus-1-Club oder ist das mit diesen Mäzenen als Präsidenten letztendlich auch so eine Art Investorenmodell?
Naja, aber was denn sonst? Jetzt hör auf. Also das kann Watzke hoffentlich nicht ernst meinen. Also wir reden ja nachher noch über Hertha BSC. Wenn der neu gewählte Präsident der größte Bauunternehmer Europas wäre, wie Florentino Perez bei Real Madrid. Der wird ja nicht gewählt, also in Madrid jedenfalls, wird er nicht gewählt, weil er sagt so, Freunde, ich mache aus Real Madrid, Zirkus Sarrazani, sondern der wird gewählt, weil er kommt und sagt, pass auf, ihr wisst, wie viel ich habe, ihr wisst, wie wertvoll mir der Club ist und hier gibt es richtig Geld. Was ist denn das andere? Es ist mir doch wurscht, ob das 50-plus-1 heißt. Das ist so ein Rumspielen mit Begriffen. Das ist ein völlig anderes Modell. Das haben wir nicht in Deutschland. Oder bringen Sie mir einen Präsidenten. Ja, in Hoffenheim war das ähnlich, aber wirklich ganz andere Verhältnisse. Bei Real Madrid, Florentino, wenn da ein Ultra zum Präsidenten gewählt würde, hätten die ein Finanzproblem. Denn Florentino Perez hat schon das eine oder andere, und da reden wir über dreistellige Millionenbeträge, schon ausgeglichen und mitgeholfen, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen. Das ist auch kein 50-plus-1. Also wir können uns gern 50-plus-1 leisten, das ist die reine Lehre, aber Frankfurt auf Dauer wird nicht ein Dauer-Europapokalsieger sein. So, Punkt. Es ist aber, wie man sieht, nicht verboten, auch ohne mit 50-plus-1 Erfolg zu haben. Da gebe ich ihm recht.
Bevor wir fachlich werden, Herr Reif, kurze Frage. Uns erreichen Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Frage, das Geheimnis Ihrer Krawatte, gehäkelt, Kettenhemd, die unterschiedlichsten Varianten kommen da ins Spiel. Können Sie schnell aufklären?
Ich bin im Kettenhemd. Das ist eine gestrickte Wolke, eine Strickkrawatte.
Eine Strickkrawatte. Aha. Wunderbar.
Die Menschen waren offenbar nicht auf dem Flughafen, sonst hätten sie andere Probleme. Aber gut, schön, eine gehäkelte Strickkrawatte.
Konnten wir wieder jemanden glücklich machen. Wunderbar. Jetzt schauen wir nach Leipzig in gewisser Weise und aber auch nach Paris. Denn der Satz, Nkunku unterschreibt in Paris, ist wahr geworden. Hintergrund ist folgender. Nkunku verlängert seinen Vertrag bei Leipzig, unterschreibt aber zumindest bei der Inszenierung in Paris, was ja durchaus originell ist, denn Paris Saint-Germain, Herr Reif, galt ja als der große Interessent, um Nkunku möglicherweise aus Leipzig abzuwerben und dann in Paris spielen zu lassen. Schöne Nummer, oder?
Schöne Nummer, aber lesen Sie mir schon mal vor, was da drunter steht. Alles klar mit dem Superstar und dann steht was? Christopher Nkunku
bleibt bis 2026 bei Leipzig.
Ach, das glauben Sie wirklich?
Das wäre die Folgefrage. Und ich würde gerne noch zwei dazu packen. Denn auch Schick und Wirtz haben ja ihre Verträge überraschend lange verlängert bei Leverkusen bis 2027, die beiden. Und wir bei Bild hatten dann die Überschrift gemacht, wetten, dass keiner bis zum Ende bleibt. Würden Sie da gegenhalten an irgendeiner Stelle?
Das kommt darauf an, wie sich Leverkusen stabilisiert, entwickelt und wohin. Dann sind sie zumindest fürs Erste da. Aber dass ein Wirtz bis 27 bei Bayer Leverkusen bleibt, halte ich für ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für Christopher Nkunku bis 26. Aber das ist von den beiden Clubs, bevor wir das kleinreden, also von Bayer wie auch von Leipzig, wie ich finde, jeweils eine Meisterleistung. Simon Rolfes, den viele so ein bisschen unterschätzt haben bei Bayer Leverkusen, was der hingekriegt hat, mit Wirtz und mit Schick zum Beispiel, und Diaby zu halten erstmal, Respekt, großen Respekt. Und Nkunku hat offenbar einen klugen Berater. Wir haben vorhin so über Hinteregger so ein bisschen gesprochen. Dem hätte ich einen besseren Berater gewünscht, der wirklich berät und nicht nur gut. Denn der Nkunku hat offenbar verstanden, du pass auf, lass uns noch ein bisschen Leipzig spielen. Und dann bin ich möglicherweise ein Spieler für PSG und so dürfte ich die Schuhe putzen oder die Tasche tragen, jetzt mal ein bisschen pointiert, für all die Neymars und Messis und Mbappés weiterhin. Also der wird noch mal in Paris landen, glaube ich. Aber fürs Erste, dass der Vertrag verlängert wurde, prima. Prima gemacht von Leipzig und gut für den Jungen.
Und wenn man bedenkt, dass wir natürlich zu Recht traurig waren, dass Haaland die Bundesliga verlässt. Mit Mané kriegen wir noch einen ganz tollen Namen dazu. Aber auch diese Botschaften hier, dass diese drei Spieler, die sicherlich für jeden europäischen Top-10-Verein von Interesse wären, sei es als Stammspieler, sei es als jemand, der anderen Druck macht, wirklich gute Nachrichten für die Bundesliga im Sommer 22, dass Schick, Wirtz und Nkunku auf jeden Fall mindestens eine Saison noch uns erhalten bleiben, aber vielleicht tatsächlich auch ein paar Jahre mehr. Es gibt noch so ein wunderbar schräges Video, Herr Reif. Diesmal hat es zu tun mit Gareth Bale und auch dem wollen wir uns im Rahmen dieses Themenmixes mal kurz widmen. Also Pressemitteilungen waren früher, ja, so drei Sätze. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass der Spieler Gareth Bale zu Los Angeles FC wechselt. Nein, es muss halt irgendwie schnell geschnitten, knackig und so sein. Ja, jetzt spielt er tatsächlich demnächst für LAFC, also nicht für die Galaxy, sondern für den zweiten Verein. Das ist dann schon die letzte Station, oder? Oder bin ich zu hart?
Das ist ein bisschen hart. Also erstens glaube ich, ich bin kein großer Fachmann der amerikanischen Liga, aber ich glaube, FC ist zurzeit besser als Galaxy. Nein, das ist doch nur konsequent. Und schauen Sie, wir haben vorhin über Hinteregger geredet. Ein Spieler, der sagt, ich könnte noch spielen, aber mir macht das hier keinen Spaß. Bei Bale hattest du den Eindruck, aus welchen Gründen auch immer. Der kam, war der teuerste Transfer über 100 Millionen zu Real und das war von Tag 1. Bis auf ein paar Höhepunkte. Ich erinnere mich an unfassbare Tore in Kiew bei dem Champions-League-Finale gegen Liverpool. Aber ansonsten hattest du das Gefühl, das geht sowas von schief, auch im Umgang miteinander. Der spielt lieber Golf, hat man ihm vorgeworfen. Ich habe ihn ein bisschen beobachtet, nach dem Champions-League-Sieg jetzt in Paris, als die Spieler dann feierten. Er war ja null Bestandteil dieser Mannschaft dann letztlich auf dem Platz. Aber wie die mit ihm auch umgegangen sind und er mit den anderen, der Junge war nicht verkehrt. Es war die verkehrteste Entscheidung aller Zeiten, offenbar dahin zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Und was er jetzt macht, bevor er irgendwo nochmal versucht, irgendwas zu zwingen, die spielen ja dort nicht nur mit Murmeln, sondern also erstens wird er ein bisschen Geld verdienen, das wird er sich zweimal am Tag warm essen, müsste gehen. Und man isst sehr gesund, in viel Gemüse in L.A., also von daher, das wird schon werden. Und fußballerisch, ich meine, sie werden von ihm keine Wunderdinge verlangen, sondern für die amerikanische Liga wird's sein. Und wenn er dann wird's ausreichen. Und wenn er dann mit sich im Reinen ist, alles gut, alles gut.
Zumal mit Chiellini ja auch ein Abwehrmann zu LAFC gewechselt ist. Das ist dann schon eine Mannschaft, zumindest mit guten Namen. Und was ich sehr schön finde, der Name des Derbys, wenn Galaxy gegen FC spielt, El Trafico. Ja, weil immer Stau ist in L.A. und erst recht, wenn dann die beiden Fußballmannschaften aufeinandertreffen. Also El Trafico zukünftig dann mit Gareth Bale. Ganz frisch, Herr Reif, Jesus wechselt von Manchester City. Gut, die waren mit Haaland jetzt auch ganz gut aufgestellt. Zu Arsenal London, 52 Millionen Euro Ablöse bei nur noch einem Jahr Vertrag. 236 Spiele hat er gemacht. 95 Tore, 46 Vorlagen. Also wirklich einer der entscheidenden bei den Meisterschaften, die Pep mit Man City gewonnen hat. Vier sind es, glaube ich, gewesen. Gleichzeitig natürlich auch beteiligt daran, dass es mit der Champions League bisher nicht geklappt hat. Tut das Man City weh, dass er geht?
Ich glaube, es löst ein Problem. Der hat es immer den einen. Der ist ein wunderbarer Kicker. Dem zuzugucken macht richtig Spaß. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er ein Wunschspieler von Pep Guardiola ist. Er ist ein Mittelstürmer, ein spielender Mittelstürmer, aber dennoch, den hat er dann mal nach außen gestellt und mal dahin gestellt. Ich hatte nie das Gefühl, dass er dort die Anerkennung bekommt, die Arsenal jetzt ihm offensichtlich bereit ist hinzulegen. Und er muss dann was draus machen. Aber für Arsenal ist das ein Schnäppchen für das, was sie da zahlen. Denn die sehen das Potenzial. Und wenn dann ein solcher Spieler gewünscht wird, ich glaube auch, dass ihm das von seiner, heute sind wir sehr viel so bei Einstellungen, wie wohl fühlt sich einer noch mit Fußball. Ich glaube, wenn der wieder seine Spielfreude richtig entwickeln kann, dann ist das für beide Seiten auch ein sehr guter Transfer.
Und er ist 25 Jahre jung, der Brasilianer. Also da ist noch vieles zu erwarten in den nächsten Jahren. Es ist ja so ein bisschen die Frage, Mané zu Bayern ist klar, aber es gibt ja noch einen anderen, der da vorne zaubert. Salah. Und auch dessen Vertrag, Parallele zu Mané, läuft 2023 aus. Gut, Mané, das Thema hat sich jetzt erledigt. Liverpool muss auch da entscheiden, verkaufen oder verlängern. Das Verlängern stockt. Und jetzt gibt es die Geschichte, dass Real Madrid, nachdem das ja mit Haaland nicht geklappt hat, überlegt, eventuell umzusteuern auf den Ägypter. Würde das für Sie Sinn ergeben, Herr Reif?
Nee, ehrlich gesagt, spontan eher weniger. Mit dem, was Real hat, Vinicius und Rodrigo draußen auf dem Flügel, wo Salah ja auch spielt, und ein Benzema im Zentrum. Also den als Ergänzung dazu zu holen und so einem jungen Vinicius, der dort gerade wirklich leistungsexplodiert ist, und der Rodrigo ist auf bestem Wege, dann einen so gestandenen, der super Fußballer ist, überhaupt keine Frage. Nur das sind Rodrigo und Vinicius an guten Tagen auch. Das zu stabilisieren ist wichtiger, glaube ich, als irgendeinen solchen Weltstar, und das ist Salah, ihnen vor die Nase zu setzen. Also das hat Real früher gemacht. Einfach Briefmarken, die blaue Mauritius, gibt's nicht noch eine irgendwo her damit. Wir machen hier eine Sammlung aus den Besten, und dann wird's schon, der Trainer wird's dann schon irgendwie zusammenbasteln. So. Also ich würde mich wundern, wenn das passiert. Ich glaube, Jürgen Klopp wird alles daran setzen, ihn noch zu behalten.
Bei Paris ist es gerade so, in diesem wirklich schon ziemlich wilden Transfersommer, wenn man bedenkt, dass wir noch nicht mal den Juni geschafft haben, aber auch Jesus ist jetzt ja ein Beispiel dafür, dass offenbar die großen Transfers diesmal doch früher gemacht werden. Haaland ohnehin schon durch, Mané ebenfalls. Nur Paris ist fast für deren Verhältnisse da ja konservativ beständig, denn sowohl Neymar als auch Mbappé als auch Messi, alle noch da. Bei Neymar hört man jetzt, dass sich da vielleicht was tun könnte. Glauben Sie, dass Paris wirklich nochmal mit diesen drei Globetrotters, mit dem Zirkus in die neue Saison geht? Oder wird da noch was passieren? Speziell bei Neymar.
Ja, aber da müssten Sie ihn abgeben wollen. Es müsste ein Club kommen, der sagt, Neymar, ich werde wieder so, wie er mal war. Oder das Versprechen auf die Zukunft. Ich finde, er hat immer noch nicht alles erfüllt, was man sich mal von ihm versprochen hat. Also ich glaube, dass da muss es auch einen abnehmenden Verein geben, der diese finanziellen Dinge auch stemmen will. Denn Neymar, das sind die Ablöse, was immer das ist, aber den musst du ja pro Jahr dann auch richtig bezahlen. Ich sehe den Club im Moment nicht. Also wird ja Juventus Turin, weil sowas geraunt worden, kann ich mir nicht vorstellen. Ich frage mich wirklich, wohin? Ich glaube, bei Paris sind die drei gut aufgehoben, und ich glaube, mit einem neuen Trainer ein neuer Anfang. Ein Projekt, das spannend wird, Paris, in der nächsten Saison.
Wir werden es weiter begleiten, und es wäre schon schön, die eine zweite Saison nochmal in der Form zu erleben. Ja, sprechen wir über Hertha, Herr Reif, sprechen wir über die Hauptstadt. Der Verein hat einen neuen Präsidenten gewählt, gestern mit 54% gewonnen. Kai Bernstein, 41 Jahre jung, alt, ganz wie man es betrachten möchte. Er war früher Vorsänger der Ultras in der Hertha-Kurve, auch dreimal Stadionverbot kassiert. Er selbst sagt, das war eine andere Zeit, ist jetzt als Unternehmer aktiv, hat eine Eventagentur gegründet und eben kandidiert, um Hertha-Präsident zu werden, und ist es auch geworden. Und das ganze Thema polarisiert natürlich, Herr Reif. Klar, da ist dieses Schlagwort Ultra steht im Raum, und die Frage, was ändert sich jetzt bei Hertha BSC? Sehen Sie in seiner Vergangenheit und auch den Positionen, die er teilweise heute noch vertritt, eher eine Chance, um den Verein zu einen, wie es das Wort Verein ja sozusagen vorgibt? Oder ist das das nächste Konfliktpotenzial, typisch Hertha, jetzt knallt es auch weiter im Präsidium, weil Windhorst und Bernstein, wie soll das funktionieren?
Also einen größeren Spagat kann ich mir, weiß ich, hab ich so noch nicht erlebt. Und mir fällt auch im Moment spontan kein Club ein, Erstligisten, Profifußball, der einen Ex-Ultra zum Präsidenten wählt. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber nochmal, das ist Demokratie und wir leben in einer und auch ein Fußballverein. Das war eine Wahl, das war kein Putsch und nichts mit Gewalt, sondern da hat einer seine Position nicht versteckt, hat auch seine Vergangenheit war jedem bekannt. Er ist allerdings nur von 54% gewählt worden. Also die andere Hälfte wird er dazu holen müssen, denn sonst braucht er wenn Sie mir sagen, man wählt einen Präsidenten, um die Konflikte weiter auszutoben gegen die andere Seite, dann wäre es härter, hätte ich fast gedacht, sage ich aber nicht. Also er muss die Chance kriegen zu zeigen, dass er das alles ernst meint. Er muss zeigen, dass viele Positionen, die er früher hatte, so heute, erstens waren sie damals schon zuweilen über die Grenze und nicht nur grenzwertig. Wenn er mir heute sagt, Pyro hat sich längst erledigt, das müssen wir heute ganz anders machen, da gibt es eine Rechtslage und an die wird auch er sich halten müssen, wenn er das nicht tut, sondern solche Dinge benutzt, um da so ein bisschen populistisch in die Ultrakurve hinein zu schmeicheln, dann wird's Konfliktpotenzial sein. Wenn er aber sagt, pass auf, das sind die Dinge, ich komme aus dem Club, ich komme von ganz unten in dem Club, ich kenne den Club insgesamt und dem allem anderen muss ich mich öffnen. Wenn der allerdings antritt, um Windhorst jetzt zu bekämpfen, der das Geld gibt, damit dieser Club überhaupt irgendwie eine Chance hat, Fußball zu spielen auf einem vernünftigen Niveau, dann ist das sowas von vergiftet von Anfang an. Aber wie gesagt, die Chance muss es geben. Windhorst wird genauso gesagt haben, na super, das war mein Investment, das war ja, da habe ich ja völlig richtig gelegen. Aber auch er wird sich annähern müssen. Und vielleicht entsteht aus einer Reibung, die so vor einem liegt, dann plötzlich das Positive, dass die Hertha dringend brauchen kann.
Wie sehen Sie Herthas Situation jetzt mit Blick auf die kommende Saison? Es ist jetzt schon also klar, dass es in der Führung natürlich weiter Diskussionen, auch Reibung geben wird mit Sandro Schwarz. Ist ein neuer Trainer da? Freddy Bobic will jetzt alles besser machen, was auch ja in seinem ersten Jahr nicht gelungen ist. Es ist ja genau nicht diese Kontinuität, Stabilität eingetreten. Glauben Sie, dass Hertha schon so weit ist, dass das eine normale Saison werden kann?
Es wäre zu wünschen, dass man wirklich mal über Fußball redet da und auch wirklich Fußball so als Sportart, dass man sich auch angucken kann. Sie werden sehr schnell runterkommen müssen auf genau das, dass Fußball gespielt wird, dass ein Trainer eine Idee hat, dass ein Kader mal zusammenpasst, dass mal Neuzugänge irgendeinen Sinn ergeben und am Ende eine Mannschaft. Ja, das alles, deswegen da die Präsidentenwahl, da sollten wir jetzt mal einen Strich machen. Das alles zusammenwerfen bringt nichts. Ruhe muss einkehren von außen. Denn das bildet sich zuweilen dann, das lasse ich mir auch nicht ausreden, dann doch auf dem Platz auch ab. Die Fans müssen wieder mitgenommen werden. Das geht am besten über erfolgreichen Fußball. Also es ist ein Neuanfang. Neuer Trainer, neuer Präsident, ein neuer Bobic. Ja, auch Freddy Bobic, den hochgeschätzt und ich mag den sehr gern. Aber da war vieles, ist nicht gut gegangen von den Ideen, die er hatte. Es ist wirklich fast Stunde Null. Zurückgedreht die Uhr. Deswegen jetzt, das wäre alles ein bisschen Kaffeesatz. Die Chance werden sie haben von Anfang an, aber auch den Druck und die Verpflichtung von Anfang an irgendwas abzuliefern, was einem Club mit den Möglichkeiten, ja, Windhorst und das Geld, einem Club mit diesen Möglichkeiten auch gut zu Gesicht stünde und nicht ständig under zu performen und am Ende das beste Spiel abzuliefern, wenn man praktisch mit anderthalb Beinen schon im Abgrund steht.
Ja, Stunde Null, Sie haben es angesprochen, die ist jetzt weitestgehend auch bei Reifes Live erreicht. Übrigens ganz interessant hier als jemand, der in der Stadt lebt. Gleichzeitig spürt man gerade bei jüngeren Fußballfans, dass diese emotionale Relegation auch was bewegt hat und auch den einen oder anderen dazu geführt hat, zu sagen, irgendwie sind das doch die Emotionen, die ich nirgendwo anders kriege. Und bin mal sehr gespannt, wie der Hertha-Dauerkartenverkauf da läuft. Aber es scheint da positive Rückmeldungen zu geben, dass diese Saison möglicherweise eben auch was Positives bewirkt hat, was den Zusammenhalt in der Stadt betrifft. Ja, Herr Reif, das ist es gewesen von uns an diesem Tag. Ihnen alles, alles Gute nach München und dann am Freitag wieder hier. Herr Reif, 14 Uhr, ganz neue Zeit diesmal, kriegen wir hin, oder?
Ich gebe mein Bestes. Lufthansa drücke ich auch die Daumen, dass Sie irgendwie Luftfahrt ernst nehmen wieder.
Das haben Sie derzeit mit vielen, vielen Urlaubern gemein, die momentan mit großem Zittern zum Flughafen unterwegs sind. Auch das wird natürlich bei Bild Live heute und in den nächsten Tagen weiter Thema sein. Mit Reif ist live geht es dann eben weiter am Freitag um 14 Uhr. Sie können uns auch als Podcast hören, genauso übrigens wie unseren schönen Bild-Podcast Stammplatz. Jeden Morgen neu mit dem Frischesten vom Fußball. Das war's von uns, Herr Reif. Vielen Dank, alles Gute, schönen Tag.